Schönen guten Nachmittag. Mit leichter Verspätung möchte ich Ihnen eine sehr alte Maschine vorstellen. Passt ja vielleicht zum Thema, dass die alten Maschinen immer ein bisschen später kommen. Das ist das kleine Bild hier oben und der Name verrät es auch schon. Wilhelm Schickert ist ein relativ unbekannter, aber die Jahreszahl verrät es hauptsächlich. 1623. Wir bewegen uns mitten in den 30-jährigen Krieg zurück. Und dieser durchaus verrückte und im positiven Sinne beeindruckend verrückte Mensch hat es geschafft, trotz Kriegswirren was ganz Tolles zu erfinden. So gibt es ein Foto von ihm, was man mal gesehen hat, aber wirklich so aussah, weiß man nicht. Ja, Foto der damaligen Zeit hat was mit Ölfarbe zu tun, andere Technologie. Wir können heute vielleicht behaupten, dass es so der erste Urahn unserer Rechenmaschinen ist. Wenn wir zu den Griechischen bis hin zur Antikythera zurückgehen, das wäre nicht der direkte Urahn, da fehlten Stücke dazwischen. Die Prinzipien, die wir in seiner Maschine hier finden, die finden wir heute noch, das heißt in den 1960 gebauten mechanischen Rechenmaschinen, die finden wir immer noch wieder, die Prinzipien. Da ist noch sehr viel deutlich zu erkennen. Ich sage deswegen den Namen gerne öfter, Wilhelm Schickert, weil man normalerweise als Urahn und Väter der Computer, der ersten Nennungen, das sind immer Leibniz und Blaise Pascal, die man sonst kennt. Da müssen wir aber von der Jahreszahl ein bisschen weitergehen. Das ist aus seiner Sicht ist das Science Fiction. Da müssen wir bis 1650 oder 1670 gehen, bis wir die jetzt bekannten Maschinen haben. Der Unterschied ist ganz einfach. Warum kennt man ihn, Schickert, nicht so sehr, aber die beiden anderen haben Maschinen, die es heute noch gibt. Aus dem einfachen Grund, die waren nach dem 30-jährigen Krieg. Von ihm ist nichts überliefert. Wir haben aus seinen Aufzeichnungen ganz wenig nur noch. Maschinen haben wir gar keine. Und ja, wir haben die Qualität der Zeichnungen. Sie können hier vergleichen, so ein bisschen Ähnlichkeit ist vielleicht vorhanden zwischen den Maschinen. Wir besitzen historischer Korpus wirklich zwei solche Zeichnungen, Handskizzen. Und wir besitzen so ein bisschen ja, so handschriftliche Skizzen, die gefunden worden sind, und das ist jetzt das Witzige, von seiner Werkstatt wusste man bis lange Zeit gar nichts, bis der Nachlass von Johannes Kepler aufgearbeitet wurde. Und ja, ich kann noch ein paar mehr davon zeigen, wie diese Skizzen so aussehen. Hier sieht die Maschine ein bisschen schlanker, ein bisschen technischer aus, nicht so schön. Es gibt ein paar Einblicke, wie vielleicht die Zahnräder, also sehr geheimnisvoll, sein könnten. Und die Texte sind in Deutsch. Ich tue mich schwer, das zu entziffern. Da waren zum Glück viele freundliche Menschen vor mir schon damit beschäftigt, das zu entziffern. Also ab und zu steht hier erstens, zweitens, drittens. Hier wird mit Ziffern, fünf und so. Also es sind deutsche Wörter. Ab und zu kann man was dabei erkennen, dass es Deutsch ist. Ja, der Berliner Fernsehturm ist auch dabei. Vermutlich hat er da etwas gezeichnet, was ich hier so nachempfunden habe. Ist vermutlich ein Bedienstift, den er da hat. Also es ist tatsächlich so ein bisschen Rätselraten. Wir wissen nicht genau, was das ist. Ich kann auch überhaupt nicht sagen, soll das vielleicht hier eine Hand sein hier oben? Könnte sein, dass das eine menschliche Hand darstellt. Aber warum hat der da Ringe am Finger oder was hat er da? Hat er einen Fingerhut aufgesteckt oder was passiert da genau? Wir wissen es nicht. Also wer gute Ideen hat, was das sein könnte, ich probiere es gerne aus. Ich baue es nach, ich schaue, ob es funktioniert. Ich habe schon einen Fingerhut gebaut, ist blöd. Mit Fingerhut das Ding bedienen geht nicht. Macht keinen Spaß. Der verlängerte Finger, der ist einfach zu wackelig, da kann man nicht gut greifen. Aber so ein Stäbchen, das finde ich im Moment als die beste Lösung. Nee, ist definitiv kein Berliner Fernsehturm, ist was anderes. Das ist ein Bedienstäbchen. Und ja, die Historie, wie ich schon gesagt habe, ich habe das nicht alles selber erforscht, geht zurück auf einen hervorragenden Glücksfall. Denn im Jahre 1960 hatte ein gewisser Herr Konrad Zuse Geburtstag. Einen runden Geburtstag und Professor Löringhoff hatte die verrückte Idee, diesen Nachlass, diese Briefe zusammenzupuzzeln und für Zuse so eine Maschine zu bauen. Also schließt sich ein ganz großer Kreis jetzt. Dank Zuse habe ich eine Möglichkeit, diese Maschine hier wieder zu haben. Sonst wäre die Forschung nie angefangen oder später oder gar nicht, wir wissen es nicht. Und ja, das war der erste Nachbau, der gelungen ist. Professor Löringhoff hat das 1960 gemacht. Es gibt ein schönes kleines Büchlein darüber. Das ist in der Unibibliothek in Tübingen erhältlich. Das sind ein paar kleine Seiten mit netten Beschreibungen. Kann ich gerne mal rumgehen lassen, wenn Sie es anschauen wollen. Da steht ziemlich viel in den technischen Details drin, wie er gefunden hat, wie das Räderwerk und so weiter funktionieren könnte, wie alles geht. Es sind auch ein paar hübsche Fotos in dem Buch drin. Ich zeige es mal für alle, was man da sehen kann. So stellt sich 1960 Professor Löringhoff vor, wie es in der Maschine vielleicht ausgesehen haben könnte, weil 1630 hat das mit den Fotos noch nicht geklappt. Also wir haben Zahnräder, er hat sie in Messing ausgeführt mit Achsen, Kugellager vielleicht oder Gleitlager. Einen so einen komischen Stift haben wir da, der ganz alleine dasteht und vielleicht mal ein Zahnrad berührt oder auch nicht. Auf Papierwalzen aufgetragene Beschriftungen und eine Glocke da unten in der Ecke. Gut. So, ich habe das jetzt nachgebaut. Nee, sagen wir es mal auf Ansicht, wie er das gezeigt hat. Auf dem Buch vorne ist das Bild auch drauf. Das sind die Maschinen, die 1960 gebaut worden sind. So stehen sie heute in den Museen. Es gibt nicht allzu viele von diesen Maschinen. Wir schätzen, dass es vielleicht etwa 10 Stück oder ein Dutzend sein könnten, so in der Größenordnung. Ja, meistens leider, weil es erst von 1960 sind die Maschinen unter Verschluss und werden nur gelegentlich geöffnet und vorgeführt. Und ja, ich hatte ein besonders traumatisches Erlebnis im Computermuseum in Kiel. Da habe ich diese Maschine stehen sehen und habe mir gedacht, warum steht da bitte nicht berühren davor? Das ist doch in einem Raum, ihr müsst jetzt rumschwenken und den anderen Teil vom Raum sehen, wo Kinder ein Steckbrett finden für Boolesche Algebra, wo man Abakus findet, wo man wirklich begreifen kann, wie Mathematik funktioniert, wie man alles anfassen darf. Und da steht die Maschine und da steht nicht berühren drauf. Das war für mich letztes Jahr der Initialzünder. Und dann habe ich gesagt, nee, also das kann nicht sein. Ich will die Maschine wieder haben. Ich will, dass die lebt, dass man sie anfassen darf. Und ich muss eigentlich noch auf mein Schild, was ich hier habe, draufschreiben, bitte anfassen, bitte berühren, bitte ausprobieren. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ich will nicht, dass die in der Vitrine oder mit so einer Negativbotschaft behaftet wird. Es ist verständlich, ne? Die ist 1960 für uns jetzt schon auch wieder eine antike Maschine. Die soll nicht kaputt gehen, weil wir haben keine Originalersatzteile mehr. Wir können sie nicht reparieren, wenn die kaputt geht. Ich mache daraus was anderes. Ich mache daraus einen Holzbausatz. Was ich hier habe, biete ich im Internet an. Hier auf diesem Schildchen steht die Adresse drauf im Internet. Und ich biete das frei an und möchte, dass Leute es schaffen könnten, die Maschine nachzubauen. Die Idee ist dann natürlich, dass es ein Holzbausatz wird. Ein Rohskelett von dem oberen Teil sieht dann am Anfang so aus. Der gesamte Bausatz ist ein Kunstwerk in 500 Teilen. Man darf auch Puzzle dazu sagen. Es ist Arbeit, das zusammenzusetzen. Ja, muss ich sagen, es ist keine einfache Maschine. Ich würde das nicht für einen Anfänger empfehlen. Für einen Anfänger würde ich kleinere. Ich habe noch ein bisschen so Holzspielzeug mitgebracht, was in die Mathematik reingehört. Eine kleine Multiplikationsmaschine, eine kleine Additionsmaschine. Ist jetzt aber nicht das Thema für heute. Das ist dann die große Multiplikationsmaschine. Wer die nachbaut, soll bitte vorher ein bisschen üben, mit Holz zu arbeiten. Also Holzleim, Feile, Kerzenwachs, Zahnstocher, Schleifpapier. Das sind so die Dinge, die man beherrschen sollte dafür. Dann, Blicke in die Einzelteile. Was habe ich da so getan? Aus Holz macht man runde Dinge, indem man Zylinder baut mit Stäbchen dran. Dann wird das nicht rund, sondern zehneckig. Das ist für die Maschine ganz praktisch, weil es geht genau um so zehneckige Dinge. Zahnräder kann ich sehr gut machen. Die Zahnräder sehen richtig gut aus. Wie habe ich das gemacht? Nicht mit der Laubsäge im Keller, sondern ich mache das mit der Laserschneidermaschine. Also der Hintergrund, warum auch komplett in Holz, ist der, dass ich den Nachbau soweit vereinfachen möchte, dass man jetzt nicht eine Einkaufsliste hat von Kugellager, Achsen, Zahnräder, Papierstreifen, Beschriftungsfolien und so weiter, sondern ich sagen kann, Baumarkt, Holzplatte, Birkensperrholz, 3 mm. Damit gehe ich in ein Werkstatt, FabLab zum Beispiel, Makerspace, was auch immer wir in Berlin hier haben oder in anderen großen Städten. Das hier ist gerade die Werbung für Nürnberg und Fürth, wo ich herkomme. Dort bekommt man Zugang zu solchen Maschinen, oft kostenlos oder gegen einen geringen Obolus stundenweise. Da ich sage, ich will da mal aus Holz etwas schneiden, ich habe da schon einen Plan, Bauplan hier aus dem Internet, und kann ich das hier bei euch machen? Das geht zu einem relativ günstigen Preis. Materialkosten sind unter 40 Euro, was ich hier alles verbaut habe. Das Holz und ein bisschen Leim und Zeug dazu. Das heißt, noch ein kleiner Obolus an die Werkstatt und dann könnte man für ganz wenig Geld so eine Maschine haben. notfalls helfe ich und laser mal einen Bausatz, aber dann verlange ich ein bisschen mehr Geld, weil das ist, ich skaliere nicht so gut. Also ich habe es lieber, dass mehrere Leute sich daran vergnügen und das machen. Wenn ich das machen muss, dann geht es von meiner Freizeit ab. Dann müssen wir verhandeln, was wir an Finanzen dafür verlangen wollen. Das ist jetzt mal ein Blick in das, ja, sollte ich eigentlich gar nicht zeigen, das ist abschreckend. Das ist ein Blick in das Innerste der Maschine. Das ist das Räderwerk, wie das Addierwerk aufgebaut ist, hier hinten. Das sind also viele, viele Zahnräder, die auf Achsen montiert sind. Ich habe gelernt, man muss Zahnräder aufdoppeln, also nicht nur eine dünne Holzscheibe, sondern lieber mehrere, damit alles mehr Kraft überträgt, bessere Reibflächen haben. Und der allerwichtigste Trick, der allerwichtigste Trick ist nirgends zu sehen, man braucht Kerzenwachs. Eine kleine Kerze, ein alter Stummel. Und bevor man es final zusammenbaut, überall auf die ganzen Zahnflanken ein bisschen Paraffin drauf reiben. Und wenn man ein bisschen dran dreht, plötzlich gleitet es und reibt gar nicht mehr so sehr, sondern arbeitet wunderbar. Also das sind einige kleine Tricks, die man während des Zusammenbaus lernt. Ich habe es einfach auf der Messe, auf der Modellbaumesse gefragt. Es gibt heute so Hersteller, Yugios.com ist ein ganz bekannter, die so Holzspielzeug herstellen. Und dann frage ich den, wie macht ihr das? Und wenn man da öfter auf der Messe geht, kriegt man ganz gute Idee, wie man es machen muss, damit in Holz die Sache gut funktioniert. Dieser Teil von vorne gesehen ist der mittlere Teil der Maschine. Das ist das Addierwerk. Dort kommen später dann auch die Endergebnisse raus. So, im Ganzen nochmal zum Zusammenstellen, was hat die Maschine an Funktionen? Die Maschine kann addieren, multiplizieren, subtrahieren, dividieren. Da haben wir unsere vier Grundrechenarten. Division lassen wir raus. Wer es wissen will, da ist das Heftchen gerade, Seite 11 bis 12, zwei Seiten Beschreibung, wie die Division geht. Nicht machen, macht keinen Spaß. Addition mache ich nur hier in der mittleren Einheit im Addierwerk. Für die Multiplikation, und zwar direkt, Zahlen in den Rädern eintragen, nächste Zahl eintragen, das Ergebnis steht sofort oben in den Fenstern. Muss ich nichts weiter tun, funktioniert einfach direkt. Das ist das Geheimnis des Räderwerks, Zähneüberträge und sowas passieren automatisch, muss ich nichts wissen dazu. Das Wichtige an der Maschine ist die Multiplikation und dazu haben wir das obere Feld, dort oben ist eine Multiplikationstabelle übertragen. Und ja, hier haben wir nur einen kurzen Text, was ich gerade gesagt habe, über die Addition. Dürfte relativ klar sein. Vorführung spare ich mir erstmal dazu. Zähneübertrag ist vielleicht nur interessant, das zu sehen. Da sind Zahnräder verbaut, die nicht ganz normal aussehen. Das sind also so ein einzelner Zahn, der in ein verstümmeltes Zahnrad eingreift. Das muss so sein, damit es funktioniert, weil ich habe nicht viel Winkelfreiheit. Er ist jetzt noch nicht in Eingriff, es ist gerade so, dass er vor der Lücke steht. Und wenn das jetzt, sagen wir, das wäre die 9 und jetzt kommt der Übertrag zur 10. Also nach der 9 kommt die 0 auf meiner Skalenscheibe, aber es muss ja die nächste Stelle weiter. Das heißt, so steht er da, dass das andere Rad gerade noch frei ist. Dann bewegt er sich um, ja, das sind 36 Winkelgrad, 360 durch 10. Mehr habe ich nicht, diese 36 Winkelgrad. Und dazwischen brauche ich, dass er eingreift, mitnimmt und wieder außer Eingriff geht, damit auch die andere Stelle wieder frei ist danach. Das heißt, das ist so ein bisschen das Problem an der Mechanik. Ich habe es mal ein bisschen versucht zu visualisieren, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, wie so ein Übertrag da funktioniert. Also wenn man genau hinschaut, der wäre es jetzt gerade gewesen, der sich da, ich gehe mal nochmal rückwärts durch, der sich da bewegt durch diesen Bereich von ich bin hier außer Eingriff und ich laufe jetzt den Zähneübertrag durch, nehme das andere Rad mit und dann bin ich auch gerade wieder am Ende, bin auch wieder außer Eingriff. Das ist so ein Geheimnis, dass die Mechanik funktionieren kann. Das war für mich auch tatsächlich das Schwerste, das nachzubauen, weil ich ja in Holz arbeite. Holz hat ganz andere Toleranzen, hat ganz andere Ansprüche. Ich muss auch gröber arbeiten, weil Holz als Naturprodukt sich dauernd bewegt. Die Maschine war jetzt zwei Tage im Auto, da war es feucht draußen. Jetzt weiß ich schon, da klemmt eine Sache da unten. Ich habe eine Justageeinheit, wo ich eine Feder ein bisschen verschieben muss, damit es wieder richtig läuft. Und ja, alle Einstellungen, alles, was an der Maschine hier beweglich ist, man hört es vielleicht ein bisschen, da rattert und klackert es da innen drin. Das ist also einfach nicht nur beweglich, sondern es ist gefedert. Federn sind wohl im historischen Original auch vorhanden, beim Loringhoff auf jeden Fall zu sehen. Für mich sind Federn in Holz ein gewisses Problem gewesen. Die einzige sinnvolle Feder ist eine Plattfeder oder auf Deutsch ein langer, dünner Stab. Jeder lange, dünne Stab aus Holz oder aus anderem Material federt irgendwann. und meine ganzen Scheiben arbeiten so, dass an einem langen Stab ein kleines Röllchen hängt und sich bewegt. Das heißt, ich kann damit eine relativ sichere Mechanik produzieren. Genau. Das in der damaligen Zeit war das wirklich auch ein ernstes Problem. Ich habe durch das Holz das Problem jetzt heute auch wieder gehabt, aber damals war das auch ein Problem. Also Leibniz und Pascal hatten ganz große Schwierigkeiten. Bei Leibniz weiß man, er hat es nie geschafft, eine fertige Maschine zu Lebzeiten zu haben. Das haben wir erst viel später eine seiner Maschinen aufrüsten können, dass sie wirklich funktioniert. Und also bei Caspar Schott weiß man, das war nicht viel später, 1650, der hatte ein Ding bauen können, was stabil funktioniert. Aber ansonsten war es in der Vergangenheit auch immer schwierig, solche zu haben. Nur mal als Beispiel, mein Material hier, ich arbeite mit Sperrholz 3 mm. Und wenn man die Händler fragt, was sie verkaufen, wenn es 3 mm Sperrholz angeblich ist, die offiziellen Toleranzen einer 3 mm dicken Platte, also da geht es jetzt um die Dicke dieser Platte, sind die Toleranzen von 2,9 bis 3,5. Jetzt kaufe ich von demselben Hersteller ein Sperrholz in 4 mm und er gibt mir an, seine Toleranz beginnt bei 3,6 und geht bis 4,2. Wenn ich Pech habe, sind die beiden Platten fast gleich dick. Das geht natürlich nicht, ich brauche hier eine Präzision. Diese Maschine funktioniert von 3,0 bis 3,2. Ich habe eine engere Toleranz, als das übliche 3 mm Sperrholz ist. Sonst kann man diesen Bausatz nicht bauen, weil das ist schon ziemlich hart, wenn man das mal merkt, was da Toleranzen drin sind. Aber ich habe eine Maschine, mit der ich alles herstelle, das ist der Lasercutter. Und da kann ich mich auf eine sehr gute Genauigkeit verlassen. Der produziert mir extrem gute Wiederholgenauigkeiten bei den Bahnkurven. Ich habe mal ein Hundertstel hingeschrieben, das dürfte ungefähr stimmen. Die technischen Maschinenwerte werden immer in Tausendstel oder noch genauer gehandhabt, aber mechanisch könnte das ein Hundertstel könnte gut sein. Und dann habe ich natürlich immer durch das Laserschneiden eine Verbrennung, damit der Schnitt entsteht, und das ist ein Spalt. Das heißt, Material geht verloren, da brennt da was weg. Und den Spalt kann man auch ganz genau beziffern. Bei meiner Maschine mit diesem Holz, was ich hier verwende, bin ich ziemlich sicher unter 0,2 Millimeter. Ich bin immer über 0,1, das schaffe ich noch nicht. Andere können das. Ich habe Hersteller im Internet schon gesehen, habe auch Bausätze gekauft, die kommen deutlich unter 0,1 Millimeter. Würde ich gerne wissen, wie sie es machen. Das ist noch so die Präzision dabei. Also das sind meine Parameter. Aber ja, bin ich in einem historischen Vorbild. Das ist damals auch so gewesen. Wir hatten Fertigungstoleranzen. Schickard hat in einem seiner Briefe, die er an Kepler geschrieben hat, so Sachen über seine Mechaniker reingeschrieben. Die Zahnräder sind gar ungleich und unfleißig. Unfleißig auf Deutsch würde heißen, sie arbeiten nicht. Unfleißig. Er hatte schöne Wortwahl und ja, der Mechaniker kam sicher nicht gut dabei weg. Der hat das vermutlich mit der Feile aus dem Messingblock herausgearbeitet, seine Zahnflanken. Ist auch nicht so leicht, genau. So, bei mir funktioniert mein Werk. Das hat mehrere Gründe, warum es bei mir gut funktioniert. Als allererstes, ich kann mir natürlich ein paar Freiheiten erlauben. Muss ich auch, wenn ich sage nur Holz, dann muss ich Dinge anders konstruieren. Mein Getriebezug, so wie ich ihn hier aufgebaut habe, hat auch ein bisschen andere Zahnräder als im Original. Im Original wird von 10 Zähnen pro Zahnrad gesprochen. Ich habe hier auch mal 8 oder 7 Zähne verbaut. Das sind so meine Freiheiten, die ich lasse. Und ganz wichtig, ich kann mich mittlerweile auf das Internet stützen, weil nach diesem Nachbau 1960 gibt es ganz viele, also ich würde mal sagen, tausende von Verrückten, die auch versuchen, diese Maschine zu verstehen, die Konstruktion zu erarbeiten und die irgendwas finden, was oft nicht geht. Aber dann sind halt doch ein paar 100 oder 10 Leute dabei, die wieder eine Idee haben. Das hat er in seinem Brief so geschrieben und bei mir passiert das auch genau so. Ah, könnte richtig sein, was ich da gerade mache. Und das mit dem Internet, das hat sehr gut geholfen. Muss ich also sagen, bei Forschung, alte Maschine, wo ich nicht weiß, was das Original kann und der Korpus der Historie auch nichts bringt, weil nur Handschriften da sind mit schlechten Zeichnungen, ist diese Art von Crowdsourcing, würden wir heute sagen, ganz viele Leute probieren etwas, ist durchaus ein valider Ansatz, das funktioniert. Also ich habe die Rastfedern schon genannt, die ich da gebaut habe. Das ist eine von meinen Sachen, wo ich ganz wichtig sage, dass das immer richtig einrast, dass Zähne immer da stehen, wo die Lücke ist, nicht dass Zähne mal so spitze auf spitze stehen. Das ist ein Trick, dass durch die Rastfedern das passiert. Dann große Zähne machen, grobmotorisch arbeiten, damit wenn da doch mal ein kleiner Brösel Holz abgeht, dass es nichts ausmacht. Das bedeutet auch, dass die Reibung durch die minimierte Flächenpressung, große Flächenkraftübertragung, da ist ein bisschen Maschinenbau steckt da dahinter, das alles so zu optimieren, dass es ganz gut geht. Und ja, also Erprobung steht hier unten noch so. Ich hebe es mal kurz hoch. Steckbretter dieser Art habe ich geschätzt ein Dutzend gebaut, bis ich einen Getriebezug hatte, wo ich sage, ja, das funktioniert jetzt ganz gut. soll ja vorwärts und rückwärts funktionieren für Addition und Subtraktion. Das ist eine spannende Geschichte gewesen. Gehen wir wieder zurück ins Original. Warum hat er das überhaupt gemacht? 1623 sind wir ja nicht so, dass wir einfach sagen, wir wollen mal was ausprobieren, sondern der hat ja einen klassischen Grund. Wenn wir schon mitten im 30-jährigen Krieg sind, dann braucht man einen triftigen Grund, sowas zu machen. Andere Leute haben mit den Kriegswirren Probleme gehabt, haben die Pest dabei gehabt. Und ja, Kepler selber hat ein großes Problem. Er hat den Hexenprozess für seine Mutter zu verteidigen. Er konnte sich gar nicht mit ihm gut kommunizieren und über die Maschine diskutieren. Er hatte wirklich ganz andere Probleme in der Zeit. Die Mutter hat es überlebt, hat ihn frei bekommen. Also er, Kepler selber, hat seine Mutter aus dem Hexenprozess herausgeholt und sie ist unschuldig erklärt worden. Das war also ein guter Erfolg, den er geschafft hat. Und naja, Schickard hat ihm derweil Briefe geschrieben. Das ist der Grund, warum wir es überliefert bekommen haben. Der bedarf damals einmal der Kepler natürlich als Astronom. Der hat den Grund, dass er rechnen können möchte. Und dann natürlich ganz viel bei den Kaufleuten auch. Wer in seinem Handelskontor Lager frei hat und Geld hat und dann einkaufen möchte, ja, wie viel muss ich kaufen von was, damit das in mein Lager reinpasst, muss man ja korrekt rechnen können. Das ist vom zeitlichen, vom historischen her ist das so, wo man kennt Adam Ries, der damals durch die Lande gezogen ist und seine Gilde. Das sind die Leute, die gerechnet haben. Die sind an Königshöfe gezogen, sind zu Händlern gekommen und haben für die Leute gerechnet. Das heißt, ein normaler Bürger wusste, was Mathematik ist, aber hatte keine Chance, selbst auszuführen. Ich brauche da jemanden, der für mich das jetzt rechnet. Und das war die Idee von Schickard, dieses Ding der Bevölkerung zu geben als Rechenhilfe. Damit auch ein normaler Händler hier sagt, auf die Maschine kann ich mich verlassen, wenn ich da meine Zahlen einstelle, dann multipliziert dieses Ding. Auch wenn ich selber jetzt das Geheimnis noch nicht durchschaut habe. Erlernbarkeit vereinfachen, habe ich geschrieben, Fehlerquellen reduzieren. Ich würde heute sagen, Prozesssicherheit würde ich das heute nennen. Man kennt vorher schon Rechentafeln, die sind seit der Antike bekannt. Ich habe den Pythagoras da oben als klassischen Vertreter genannt. Der schreibt sich ein Brett auf und kann das kleine 1x1 dahin schreiben. Das bedeutet, ich kann, wenn ich jetzt 6 mit 7 multiplizieren muss, einfach in so eine Spalte gehen, wo die 6 steht, in eine Spalte gehen, wo die 7 steht, dann habe ich im Schnittpunkt die Multiplikation angeschrieben. Das sind so Hilfsmittel, die seit der Antike bekannt sind. Das ist schon mal gut. Damit kann ich dann auch durch mehrere Rechenaufgaben, ne, versetzt untereinander schreiben, das Prinzip unserer schriftlichen Multiplikation zusammenbauen, weil ich das kleine 1x1 einmal habe und ich benutze es immer wieder. 6 mal 7 ist die 42, dann 6 mal 3 gibt die 18, 6 mal 4 gibt die 24, kann ich lauter Einzelschritte machen. Die Addition der Einzelschritte ergibt mir dann das Gesamtergebnis. Dieses Prinzip der schriftlichen Multiplikation wäre damit schon möglich, aber der Mensch muss alles richtig machen. Kurz vorher gab es eine Hilfestellung durch einen schottischen Mathematiker, der hat diese Rechentafel, ganz simple Idee, in Streifen geschnitten. Er hat gesagt, Leute, legt euch so Streifen nebeneinander. Er hat hier das Messer genommen und hat hier kleine Balken draus gemacht. Legt euch das nebeneinander, denn nebeneinander gelegt kann ich, so haben sie dann ausgesehen, schön verpackt, antikes Foto, kann ich dann damit eine Multiplikation ausführen, indem ich die korrekt aneinander lege, nur die Ziffern, die ich auch brauche, also für unsere 327, die ich hier habe, nehme ich mir das 3er einmal 1, das 2er einmal 1 und das 7er einmal 1 an die Stellen, wo ich es brauche, lege die nebeneinander und dann gehe ich, ich will mit 6 multiplizieren, hier in die Zeile, wo die 6 steht, habe da irgendwelche Ziffern stehen und nach John Napiers muss ich als Mensch jetzt in diesen Diagonalen hier so quer rüber Addition ausführen, zusammen addieren und dann steht da unten ein Endergebnis. Kann man machen, ist schon mal eine gute Hilfe, weil ich das kleine aber 1 nicht lernen muss. Aber diese ganzen Schritte machen und richtig machen, hat für Schickard gesagt, das reicht noch nicht, das muss noch besser werden. Vor allem man kann mit den Stäbchen am Tisch leicht mal verrutschen und dann ist man auch wieder nicht mehr prozesssicher. Seine Idee dazu war ganz einfach, er baut diese Stäbchen in Walzen ein. Ich habe jetzt keine einzelne Walze mitgebracht, aber ich drehe mal meine Maschine rum, dass Sie sehen können. Ich zeige es mal einfach direkt so. Ich glaube, das reicht hier im kleinen Raum, wenn ich so zeige. Hier hinten hat er ganz viele von diesen Walzen verbaut, wo die Stäbchen aufgeklebt sind. Das ist auch im Original genauso konstruiert. Für jede Ziffer einmal die komplette Walze mit allen, also für jede Stelle, für jede der 6 Stellen, einmal die komplette Walze mit allen 10 Ziffern außenrum. Und dann kann ich mir kann ich mir an die Stelle, wo ich es brauche, wenn ich die Shiva alle aufmache, kann ich mir an die Stelle genau das eine Arme 1 herholen, was ich dort brauche. Und daraus entsteht dann das Gesamtkunstwerk. Wir wissen, dass man mit der Maschine addieren kann. Und jetzt ist hier eine Handlungsanweisung. Da muss ich vorstellen, zu der Maschine braucht es ein Programm. Das wäre so ungefähr das Programm, was man benutzen muss, um damit zu multiplizieren. Dummerweise ist das jetzt kein Computer, der das Programm automatisch arbeitet, sondern der braucht mich. Also diesen Menschen, der das Stäbchen in der Hand hat und dann gewisse Handgriffe vollführt. Rechnen muss ich dabei nicht, das ist das ganz Wichtige. Ich muss niemals eine Multiplikation oder Addition ausführen, ich muss nur diese Handlungsanweisung Schritt für Schritt befolgen. Leider ist sie ein bisschen kompliziert. Wenn Sie ganz unten schauen mit so Gemeinheiten, ab und zu mal hier Ausrufezeichen umstellen, seitlich versetzen, machen Menschen dann auch wieder Fehler. Klar, also so perfekt ist die Maschine noch nicht. Das ist die allererste, die kann nicht perfekt sein. Genau. Fangen wir oben an, da heißt es, die erste Zahl eintragen und dann Dinge tun. Wo mache ich das? Die erste Zahl eintragen, das sind die Räderchen, die ganz oben an der Maschine sind. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel eine 30 einstellen. Dann weiß ich, ich habe eine Zahl 30, mit der multipliziere ich. Das stelle ich oben in den Feldern ein. Wenn dann als, machen wir eine einfache Aufgabe, wenn dann eine Multiplikation mit 5 passieren sollte, 30 mal 5, dann habe ich ja hier meine Multiplikationstafeln schon dahinter. Also eigentlich ist nur die 3 das Interessante, 0 ist ja langweilig. Dann muss ich den Schieber von der 5 aufmachen. Und dann sehe ich da Fensterchen, die mir genau sagen, was passiert. Bei der 0 passiert einfach nichts. Und bei der 3, ja, wir wissen, dass da eine 15 stehen muss, weil 3 mal 5 ist 15. Das ist eben genau das kleine Arme 1, was sich da versteckt. Historisch, durch den John Napiers, ist das mit diesem Schrägstrich geschrieben, weil der diagonal addiert hat. Das sind genau seine Stäbchen. Ich kann das uminterpretieren und sage, die 5, die steht hier an der 10er-Stelle genau richtig, aber die 1, die muss rüberrutschen auf den 100er-Stellen. Und dann habe ich eine 150 dastehen. Das ist genau das Prinzip, wie ich die Multiplikation da verwenden kann. Und dann gibt es einen Übertrag von oben nach unten. Das heißt, alles, was ich hier mache, trage ich nach unten ein. Soweit kompliziert genug. Ich würde es jetzt nochmal vorführen. Wir sind relativ knapp in der Zeit, aber ich würde mir auch erlauben, dass ich 5 Minuten überziehe, nachdem ich deutlich zu spät angefangen habe. Dann führe ich sie nochmal vor, die Maschine. Ne? So, und dann bekomme ich meine Kamera von hier auf die Maschine. Und ja, ich sollte dann am besten auch nach vorne kommen. Genau. Kann man da was? Da kann man schlecht was erkennen im Dunkeln, oder? Ja. Also gut wäre es, wenn Sie lesen könnten, was in den Fenstern steht. Kann man nicht lesen, oder? Nee, kann man nicht. Da brauchen wir mehr Licht und brauchen wir größer. Okay. Dann hilft diese Kamera dabei relativ wenig. Für die ersten Reihen, bitteschön. Alle anderen dürfen gerne nach vorne kommen. Die Handlungsanweisung, wie sie vorhin an der Wand stand, funktioniert folgendermaßen. Wir denken uns eine Zahl aus, die wir hier oben eintragen. Machen wir mal eine 0 ist gerade blöd, machen wir mal eine 68 hier oben. Und die zweite Zahl, das Multiplizieren brauche ich ja zwei Zahlen, die zweite Zahl trage ich unten ein. Das ganz unten habe ich jetzt ein bisschen stiefmütterlich erwähnt, nur das tut auch gar nicht viel, das ist nur ein Speicher, damit ich mir merken kann, was ich eigentlich bearbeite. Also nehmen wir auch mal eine zweistellige Zahl, damit es schnell geht. Hier steht jetzt 97, ich habe ein bisschen gedreht. Das ist die Matheaufgabe, die hier programmiert ist, wäre 68 mal 97. Das wäre jetzt die Matheaufgabe, die hier programmiert ist. Und meine Handlungsanweisung heißt, alle Schieber erstmal zu. Reset auf dem Addierwerk, sehe ich überall lauter Nuller, das ist auch passiert. Ich lese die Ziffer, die hier in der Ecke steht und mache den Schieber auf. Das ist eine 7, dann machen wir den 7er auf. Ich lese hier in dem Fensterchen, was dort steht, da sehe ich jetzt eine 56. Naja, wer das multiplizieren kann, der weiß, was das bedeutet. Aber ich muss eigentlich nur die 6 lesen und hier unten eintragen. Und die 5 über dem Schrägstrich, wie gehabt, dann daneben eintragen. Das wäre hier. Ich habe mir hier an die Skalenscheiben Löcher dran gemacht und Ziffern. Damit kann ich mit dem Stift einfach eine Ziffer einstechen. Wenn ich hier die 5 brauche, steche ich in das Loch ein und ziehe rum bis zum Anschlag. Ich würde hoffen, dass es im historischen Original auch so ist, weil das mit dem Anschlag ist sehr praktisch. Sonst müsste ich mitzählen, wie oft höre ich es klicken. oder ja, was habe ich stehen, was drehe ich hier, das wird schwierig, aber reinstechen, rumziehen bis zum Anschlag ist ein sicherer Prozess. Das hat sich als gut erwiesen. Ich habe jetzt das hier übertragen. Nächstes Fensterchen haben wir eine 42 stehen, das heißt die 2 hole ich mir in diesem Rad und daneben geht die 4 rein. Dann in den anderen Fensterchen haben wir lauter Nuller, das ist logisch, weil da oben ist auch nichts mehr. Das heißt, ich habe jetzt bereits meine 68 mit 7 multipliziert und in dem Fenster, was ich hier lesen kann, steht 476. Hoffen wir, dass das richtig ist. Das ist jetzt nicht ganz einfach so mit einer Hand hier. Ich mache den 7er wieder zu. Als nächstes brauche ich die Ziffer 9. Wir wollten ja mit 97 multiplizieren. Machen wir den 9er auf. Und jetzt kommt das Gleiche wieder. Das ist ein ganz wiederholender Vorgang für alle Stellen, die ich hier unten hätte. Jetzt die 9. Ich lese an, was hier unten drin steht. Das ist eine 72. Und die trage ich aber jetzt nicht direkt ein, weil es eine 10er-Stelle ist. Das ist der eine Fall, wo das Ausrufezeichen vorhin an der Wand war. Da muss man mitdenken. Ich trage das, was ich sehe, jetzt alles um eine Stelle versetzt ein. Das heißt, die 2, die ich hier lese, trage ich hier ein. Und die 7 dazu eine Stelle weiter. Dann lese ich im nächsten Fenster. Da lese ich eine 54. Die 4 trage ich nicht hier ein, sondern eins weiter. Und die 5 natürlich nochmal daneben. Nächste Fensterchen sind alles Nuller. Das heißt, ich bin mit dieser 9 fertig. Das war diese 9. Wenn jetzt hier eine 100er Stelle, steht jetzt 0 da, wenn jetzt eine 100er Stelle noch käme und noch weitere Stellen, das gleiche Spiel immer wieder, nur dann eben um 2 Stellen versetzt eintragen, um 3 Stellen versetzt eintragen und so weiter. So, da waren nur 2 Stellen, hier oben waren nur 2 Stellen. Das heißt, jetzt bin ich mit der Rechnung fertig und ich kann ablesen, hier steht 6496. Damit ist die Multiplikation erfolgreich gelungen. Genau, wollte ich Ihnen so vorführen. Das ist die große Rechenmaschine von Wilhelm Schickert gewesen. Biete ich als Bausatz so an, kostet nichts. Ich habe eine Adresse im Internet, wo man die sehen kann. Kamera ist da wahrscheinlich auch zu schwach dazu, um das aufzulösen. Können wir nochmal groß zeigen. Ja, ich hab's groß an der Wand. Wenn ich den wieder auf meinen Laptop umschalte, kann ich es Ihnen nochmal groß an der Wand zeigen. Also, die Baupläne sind so vorbereitet für einen Lasercutter direkt zum Benutzen. Das zwei URLs haben beide das Gleiche. Der Werbung halber habe ich es auf Thingiverse, der Technik halber die Details, Versionierung auf GitHub, damit wir es ordentlich unter Kontrolle haben. Aber es ist zweimal genau der gleiche Bausatz. Ich gebe es gerne so weiter, wie es ist. Die Daten sind öffentlich, frei erhältlich, soll nichts kosten. Ich kann natürlich helfen, die Maschine herzustellen. Wenn ich einen Bausatz machen muss, ja, dann brauche ich Geld dazu. Und wie ich schon gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn die Maschine wieder irgendeinen didaktischen Zweck erfüllt oder nur einen Sammler glücklich machen kann und sich wieder ein bisschen vermehrt. Weil das ist jetzt eine Variante, die kann man anfassen. Die muss nicht ins Museum hinter die Glasvitrine oder mit dem Schild anfassen verboten. Ich hoffe, dass man irgendwann einen Weg finden kann, dass man sagt, ja, die Maschine wird öffentlich zugänglich in einer Schule, in einem Museum irgendwo sein und wir akzeptieren, dass die Maschine schnell kaputt geht. Denn die Reparatur ist ebenfalls trivial. Birkensperrholz, Lasercutter machen. 5 Minuten später, modulo die Wege, die ich reisen muss, um das alles zusammenzukriegen, hätte ich so ein Ding ganz schnell repariert. Mein Aufbau ist auch so, dass ich die Einzelteile der Maschine leicht wieder zerlegen kann, also ist nicht komplett verleimt oder sowas, sondern ich ziehe hinten insgesamt 6 Keile aus der Maschine raus, dann fallen die Seitenwände ab und ich habe die 3 Baugruppen einzeln am Tisch. Dann lässt sich von der oberen Baugruppe zum Beispiel hier ein Deckel abheben, dann kann ich da innen reingreifen. Also ist schon so wartungsfreundlich gemacht wie möglich. Verbesserungsvorschläge gerne zu mir, wer damit Probleme nochmal hat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn das tatsächlich passiert, dass wir Nachbauten finden. Im Moment ist Maschine Nummer 5 in Bau, nach meinem Wissensstand. Ich habe schon einen weiteren Bausatz für Nummer 6 schon unters Volk gebracht. Also wir sind also schon ein bisschen dabei, dass Leute da die Maschine wieder zum Leben erwecken. Jawohl, das war's von meiner Seite. Dankeschön. Applaus Ich habe noch ein bisschen Literatur dabei. Das eine Heftchen haben Sie gesehen, das ist gerade irgendwo noch unterwegs. Zweites Buch liegt hier vorne noch, das ist nochmal ein geschichtlicher Rundschlag durch noch mehr. Da ist nicht nur die Schickertsche-Maschine drin, sondern es sind noch von der Antike bis zur Neuzeit. Das ist eine sehr schöne Zusammenstellung von Edgar Vorn dran, habe ich gefunden. Gefällt mir sehr gut. Wer das Interesse an der Geschichte der ganz, ganz alten Maschinen hat, können wir gerne nochmal stehen. Ich bin heute und morgen noch am Stand. Das ist Stand Nummer 14, mitten in der Halle, direkt in der Mitte zur Innenseite. Also kommen Sie gerne vorbei, reden wir noch eine Runde. Dankeschön. So.